Werbung.
Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along. Which is why you should try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack.
See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free, at ZipRecruiter.com/zip. That's ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter.com/zip.
Werbung Ende.
Wir freuen uns riesig auf unsere erste Episode im Jahr 2022. Doch bevor wir zu unserer ersten starken Frau in diesem Jahr kommen, möchten wir euch auf unseren Sponsoren Oceans Apart aufmerksam machen. Oceans Apart wurde 2017 mit der Idee gegründet, vegane und nachhaltig hergestellte Textilien zu produzieren. Wir haben jeder 2 Sets, mega bequem, keine störenden Nähte und sogar perfekt fürs Homeoffice.
Ja, und das Gute gleich vorweg, Oceans Apart haben uns einen Gutscheincode für unsere Community mitgegeben, der keinen Mindestbestellwert hat. Ihr bekommt 35% auf jede Bestellung auf oceansapart.com mit dem Code STRONG35. Weihnachten war zwar gerade erst, aber ihr könnt euch doch einfach selbst beschenken. Ich finde immer, neue Sportklamotten motivieren doch total fürs Angehen neuer Vorsätze, oder?
Absolut. Die Sachen sind super bequem und es gibt die Kollektion in diversen Farben, Größen, Formen für kleine, große, runde Menschen, Unisex, alles dabei. Denn das ist einer übrigens der 3 Säulen der Oceans Apart Grundsätze. Diversity, Fairness und Inklusivität.
Ich habe ja das Kara-Set mit Yoga-Pants als echter Yogi und Bustier in Klasse Schwarz, aber auch das blaue University-Set mit Pulli und Jogginghose, das ist super bequem. Wem aber übrigens die Set-Vorgaben auf deren Webseite nicht gefallen und da selber ein bisschen kreativ werden möchte, der kann sich den Set-Creator mal anschauen. Da kann man seinen eigenen Look zusammenstellen auf oceansapart.com. Die Produkte lassen sich nämlich super miteinander kombinieren.
Exakt. So, und jetzt geht's aber wirklich los mit der ersten Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge im Jahr 2022. Ihr Lieben da draußen, wir hoffen, dass ihr gut in dieses Jahr gerutscht seid. An meiner Seite wie immer die wundervolle, die zauberhafte, die strahlende, ein bisschen kaputt trotzdem wirkende Kim Seidler. Hallo, liebe Kim.
Hallo, meine liebe Katrin. Frohes neues Jahr. Ich freue mich total, mit dir jetzt dieses Jahr mit einer wunderbaren, starken Frau zu starten. Ich habe dir Malika Ufkir mitgebracht.
Ja, ich freue mich total. Wir haben ja im Vorwege auch ganz kurz gesprochen. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade eben so darauf eingegangen bin, dass du ein bisschen kaputt wirkst. Aber tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Jahr startete jobtechnisch doch schon ziemlich heftig. Also es ist
ja,
jetzt nicht das...
Ich habe so auch gedacht, ach toll, ich gehe mal am 3. Januar und dann starte ich ganz langsam und komme mal wieder auf hohe Touren. Nee, letzte Woche war, oder beziehungsweise, doch ja, letzte Woche war echt anstrengend und diese Woche lässt auch gar nicht so viel Zeit zum Atmen. Aber ja, dementsprechend freue ich mich auf unser gemeinsames Hobby. Hier heute Abend nehmen wir gerade auf, nur für euch da draußen.
Oh, ich dachte, jetzt kommt ein Rap oder so. Aber
ja, ne, ich war kurz so im Move. Du, ich habe meinen höhenverstellbaren Tisch nach oben gestellt.
Ja, ich sehe das schon.
Kann hier
sehr
so schön
geil
mit den Knien.
Ich bin ein bisschen neidisch, weil ich sitze hier immer noch in meinem Schrank auf meinem Meditationskissen und mache es mir ganz gemütlich. Aber ich bin tatsächlich auch voller Vorfreude jetzt. Auch wenn es anstrengend ist, das Berufsleben, das ist ein toller Ausgleich. Und
ja,
genau, Malika Ufkir ist uns vorgeschlagen worden von jemandem auf Instagram. Ich weiß jetzt nicht von wem, aber sie gehört zu den Frauen, die wirklich aus dem Nichts kommen. Man denkt, oder wir haben gedacht, so, wer ist das? Erstmal so ein bisschen recherchiert und es findet sich zunächst erstmal gar nicht so viel von ihr. Und dann, wenn man ein bisschen mehr schaut, dann tut sich eine ganze Welt auf und auch
total.
Die familiäre Geschichte, die du ja uns gleich vor allem um den Vater herum ein bisschen näher bringen wirst, das ist wirklich ein krasser Thriller, ein Krimi, der alles hat, bling, bling.
Von der Märchenprinzessin. Genau. In die als Hauptfigur in den Horrorfilm hinein.
Ne? Richtig, also Elend, Kerker, wenig Essen, Hunger und eine absolut krasse Geschichte, die diese Frau begleitet, aber so weit zum Cliffhanging. Schieß mal los, wer
Emma
ist
hat
sie,
die
sie
uns
lebt
eingereicht.
Noch? Ach, Emma, ja. Die Liebe Emma. Grüße an Emma, wirklich eine ganz tolle Frau und ich glaube, ich muss mir auch ihr Buch kaufen, auf das du vielleicht auch gleich noch kurz eingehen wirst. Genau, erzähl mal. Wer ist Malika Ufkir? Sie lebt noch.
Sie lebt noch, genau. Ist eine marokkanische Autorin, genauer genommen im 1953 in Marrakesch, die wunderschöne Stadt in Marokko, geboren. Und bekannt dafür, dass sie über 20 Jahre unter den widrigsten Umständen in Gefangenschaft lebte und dann entlassen wurde, erstmal noch in Hausarrest steckte. Und dann wirklich lernen musste, wie man sich draußen in der Welt bewegt und irgendwie
nach 20 Jahren, ne?
Ja, ja. Nach 20 Jahren.
Wie alt war sie, als sie in Gefangenschaft geriet und warum überhaupt? Das sind jetzt zwei riesengroße Fragen gleich am Anfang.
Halleluja.
Ja.
Genau. 18,5, aber vorher ist sie ja noch sozusagen ausgeliehen worden an den Königshof als Prinzessin. Wie das kam, das erzählen wir euch gleich.
Ui.
Und ich wollte nur ganz kurz einmal sagen, aktuell geht es ihr gut. Sie ist verheiratet mit einem französischen Architekten und lebt heute in Miami und Marrakesch. Und ihr erstes Buch, Die Gefangene, 1999 bei Marion von Schröder erschienen, wurde schon in 26 Sprachen übersetzt und weltweit über 1,5 Millionen Mal verkauft. Und Bekanntheit erlangte sie dann nochmal durch das Interview mit Oprah Winfrey. Und ich wollte euch eine Rezension nicht vorenthalten, die ich auf Amazon zu ihrem Buch gefunden hatte. Und zwar finde ich nämlich, dass diese Rezension das ganz gut zusammenfasst.
Ja.
Also, ich habe mein Leben lang so viele Bücher, Abenteuerberichte und Autobiografien gelesen, aber dieses Buch übertrifft alles bisher Gelesene und Erlebte. Es ist unfassbar, was Menschen Menschen antun können. Durch die rücksichtslose und widerrechtliche Gefangenschaft der restlichen Familie Ufkir musste diese Familie unsagbares Leid und Verletzung der Menschenwürde hinter hohen Mauern über eine so lange Zeit erfahren. Der guten Bildung, der hohen Intelligenz und der Herkunft dieser Familienmitglieder ist es zu verdanken, dass sie diese grausame Zeit lebendig überstanden haben. Dieses Buch ist ein Zeugnis, was Menschen alles aushalten können und welche Kraft uns die Liebe zu unseren Nächsten verleihen kann. Diese Geschichte ist spannender wie jeglicher erfundener Psychothriller, vor allem, weil sie wahr ist. Und eine andere kommentierte übrigens noch, es zeigt uns mitteleuropäischen Frauen, wie viel Freiheit und Selbstbestimmung wir haben.
Ja, das wirft ganz viele Fragen auf, ne? Weil wir haben schon die ganze Geschichte, das ganze Puzzleteil und zurück zu dieser Frage, ne? Warum kam es zu dieser Inhaftierung, warum erst im Palast ausgeliehene Prinzessin, oh je, ich habe so viele Fragen im Kopf und du wirst sie jetzt alle beantworten, hoffentlich.
Genau, also doch, es wird nur ein bisschen dauern. Ich bitte euch da draußen und auch dich, Katrin, um Geduld, weil das ist echt nicht so mit einem Schnips zu erzählen, sondern ne, einmal, wer war ihr Vater, wer war der König und woher kommen diese Zwistigkeiten? Und jetzt erstmal Malika, ja? Warum, wer war sie? Malika ist die älteste Tochter von General Ufkir, der 1972 der Hauptverantwortliche des versuchten Mordes an Hassan II., dem Vater des derzeitigen Königs von Marokko, stand. Ufkir wurde getötet und seine Frau und seine 6 Kinder wurden 20 Jahre lang wegen seines Verbrechens inhaftiert. Doch, wie schon angeteasert, die außergewöhnliche Geschichte von Malika beginnt deutlich vorher. Sie war die Adoptivtochter von König Mohammed V., dem Vater von Hassan II.
Also der diesen König, Staatsstreich da knapp überlebt hat, ne?
Das genau, also Hasan II. War das, das Opfer in Anführungsstrichen, weil er hat ja den Putschversuch des Vaters überlebt.
Ah, okay. Aber der Vater ist ja auch nicht gestorben.
Der ist, also ihr Vater, der Malikas Vater, ist gestorben.
Der ist gestorben, aber der Vater von Hasan, Mohammed, ist doch derjenige gewesen, der dem Staatsstreich... Oder nee, hat man versucht, Hasan zu töten?
Nein, nein. Also erst einmal ist sie adoptiert worden von König Mohammed dem V.
Ne? Alles
der
klar.
Vater von dem Hasan, der Mordopfer sozusagen werden sollte von Malikas Vater.
Ja, alles klar.
Und der König bat General Ufkir, also Malikas Vater, und dessen Frau um Erlaubnis, Malika zu adoptieren, da sie zusammen mit seiner Prinzessin Lalamina, also seiner Tochter, Gesellschaft, also spielen hätte können oder sollte und ihr Gesellschaft leisten und auch gemeinsam erzogen werden würde. Und natürlich wird so ein königlicher Antrag nicht abgelehnt. Also ist sie im Alter von 5 Jahren tatsächlich von Sultan Mohammed dem V. adoptiert worden.
Also aus der Familie rausgeholt. Ja. Wir sind in den 50er Jahren in Marokko.
Genau. Hm.
Der König regiert und...
Der Sultan regiert.
Der Sultan regiert, Entschuldigung. Genau. Genau.
Ja, da komme ich auch noch zu, das erkläre ich auch noch. Mhm. Aber alles nacheinander, in Anführungsstrichen, in meinem Kopf ist es nacheinander. Für euch vielleicht klingt es irgendwie ein bisschen kauderwelschig, aber ich gebe mir Mühe, dass ihr meiner... Struktur im Kopf folgen könnt.
Sonst bin ich ja hier und stelle ganz viele unangenehme Fragen, ja, weil ich muss ja auch mitkommen.
Genau, danke. So, Malikas Leben ist erstmal in Anführungsstrichen wie ein Märchen, ja, so die Prinzessin, die lebt bis zu ihrem 17. Lebensjahr in königlichen Palästen und verwöhnt mit allem erdenklichen Luxus, aber es ist gegen ihren Willen. Sie wäre halt viel lieber bei ihrer Familie und mit ihrer Familie zusammen und würde ein normales Leben führen.
Ja.
Und sie hätte gern den Palast verlassen, weil sie sich ein bisschen wie eine Gefangene fühlte, das beschreibt sie ganz gut, wie so ein Autofenster, durch ein Autofenster in die Welt hinausschaute. Also ne, wie so ein gläserner Palast, ja, also Käfig. Wie ein kleines Gefängnis letzten Endes, ja. Genau. Malika wurde von einer strengen elsässischen Gouvernante erzogen und wuchs unter den Mätressen und Sklaven des Königs in den oft mittelalterlichen Traditionen dieser klösterlichen Welt auf. Mhm. Sie durfte aber dann mit 16, also im 17. Lebensjahr, zu ihrer Familie zurückkehren.
Weil sie ihn gefragt hat, ne? Sie meinte doch irgendwie zum... Und mittlerweile ist aber Mohammed, also der sie eigentlich adoptiert hat, der ist ja gestorben und sein Sohn Hasan hat mittlerweile übernommen, ne?
Ja.
Ja, genau. Und den hat sie dann gefragt, ich kann nicht mehr, lass mich bitte gehen.
Genau.
Und er hat ihr dem stattgegeben.
Offensichtlich. Wahrscheinlich hat die Spielgefährtin, die dann ja auch erwachsen wurde, keinen Bedarf mehr gehabt. Ich glaube, sonst hätte sie wahrscheinlich nicht gedurft, aber das ist jetzt auch nur spekulativ.
Mhm.
Wir gehen in das Jahr.
Darf ich noch kurz ein Zitat vorlesen von dem Eindruck, dass man sich jetzt so vorstellen muss. Also sie wurde ihrer Familie entrissen und die Familie kam aber ab und zu auch in diesen Palast. Ich habe jetzt hier ein englisches Zitat, das lese ich jetzt einfach vor. The only contact I had with my family was in the palace. A few times my mother was invited to parties and my father when he came to work with the king. For me it was terrible because I looked at them like my parents, but I couldn't go and have contact with them. Because living in the palace means that first you have to renounce your identity. Also du musst deine Identität aufgeben. You can have no past and no future. Also das beschreibt so ganz, ganz gut, wie es ihr gegangen sein muss. Sie sieht ihre Eltern, hat die Sehnsucht und kann aber nicht zu ihnen gehen, ne? Weil sie keine Vergangenheit und keine Zukunft hat.
Mhm. Ja, und sie wird nach Hause entlassen und lebt dort auch weiter, also luxuriös, denn auch ihr Vater war ja ein einflussreicher Mann, der Innenminister, und sie durfte in Europa einkaufen, sie schlich sich in Diskotheken, sie reiste und alles, ja, was das Geld ihrer Familie sozusagen zuließ. Allerdings wurde sie auch dabei immer sorgfältig überwacht von Leibwächtern und der Polizei. Nun kommen wir zu dem Tag, an dem das wunderschöne Märchen sich in einen Horrorfilm verwandelte. Denn ihr leiblicher Vater, also Mohammed Ufkia, versuchte 1972 den König zu töten. Mhm. Und genau das markierte dann auch das Ende des Märchens. Mhm. Der Mordversuch scheiterte nämlich ihres Vaters und wurde aufgeklärt. Ich komme nachher noch mal ein bisschen zu den Details. Ihr Vater wurde dann hingerichtet und offiziell hieß es dann, es sei Selbstmord gewesen. Und die Rache des Königs galt dann auch der gesamten Familie, also Ufkirs Frau und ihren 6 Kindern im Alter von 2 und 18 Jahren, die allesamt ins Gefängnis gebracht wurden. Also namentlich Abdel Latif, Mirjam, Mimi genannt, auch Maria, Sukaina und Rauf. Und die blieben dann 20 Jahre im Gefängnis unter Bedingungen, die mit Sicherheit zu einem langsamen Tod führen würden. Hunger, Durst, unerträgliche Hitze und Kälte der Wüste, das Fehlen jeglicher medizinischer Hilfe, das Vorhandensein aller Arten von Parasiten, Mäusen, Skorpionen, Schlangen und gewissermaßen die Isolation jedes Familienmitglieds in separaten Zellen, ohne sich jahrelang sehen zu können. Hier nochmal eine kleine Erinnerung an den Gutscheincode von Oceans Apart für euch.
Mit Strong 35 bekommt ihr ab sofort 35% auf alle Einkäufe bei oceansapart.com und das ohne Mindestbestellwert. Und jetzt geht es weiter. Wobei, ich habe gelesen, dass sie zuerst mit ihren Schwestern zusammen sich eine Zelle teilt, also nicht jeder einzeln. Aber also Mutter und Schwestern in einer Zelle und die Brüder dann nochmal separat. Und der eine Bruder ist ja erst 2 Jahre alt, ne? Das muss man sich auch mal vorstellen. Also, ja.
Und sie konnten durch ein ausgeklügeltes System untereinander kommunizieren, dank eines Transistors. Da konnten sie sich vor den Wachen dann verstecken. Und ein Transistor ist ein elektronisches Schaltelement. Wir erinnern uns alle an unseren Physikunterricht. Wie funktioniert ein Stromkreis? Wann funktioniert er und wann funktioniert er nicht? Und das hat ihnen dann geholfen in der Kommunikation. Doch noch weiter zurück. Warum wollte ihr Vater denn eigentlich den König töten? Mhm. Und ja, dazu muss ich jetzt noch mal weiter ausholen. Ihr Vater war ja der Innenminister und Verteidigungsminister namens Mohammed Ufkir. Und dessen Vater wiederum, also der Großvater von Malika, hieß Ahmed Ufkir. Der war ein Berber, also ein Ureinwohner Marokkos. Wurde 1910 wurde zum Pascha ernannt. Also Pascha ist der Titel des höchsten Zivilbeamten und Militärs im Osmanischen Reich und im Osmanischen Vizekönigreich Ägyptens und dessen Nachfolgestaaten. Und so kam es dann auch, dass sein Sohn, nämlich der Vater von Malika Mohammed Ufkir, ich muss es immer zur Orientierung sagen, Hauptmann in der französischen Armee wurde, in der er im Indochina-Krieg eingesetzt wurde. Der Indochina-Krieg, auch als erster Indochina-Krieg oder französischer Indochina-Krieg bezeichnet, war ein Krieg in Französisch-Indochina zwischen Frankreich und der Liga für die Unabhängigkeit Vietnams, die unter der Führung der vietnamesischen Kommunisten stand. Mhm. So. Und die Regierung Frankreichs setzte Ufkirs Regierungsbeteiligung bei Mohammed dem V. einen Tag nach der Unabhängigkeit Marokkos am 3. März 1956 durch. Ne? Ich springe nochmal zurück.
Ja.
Und Mohammed al-Khamis ben Yusuf ben Mohammed al-Alhalui, bestimmt nicht richtig ausgesprochen, kurz Mohammed der V., war dann ab 1927 Sultan und ab 1957 König von Marokko. Mhm. Wieso diese 2 Titel? Achtung, aufgespitzt.
Ich habe Notizbuch gezückt.
Mohammed der V. sympathisierte nämlich 1927 schon mit der Nationalbewegung, die die Unabhängigkeit Marokkos von Frankreich forderte. 1947 unterstützte Mohammed der V. dann öffentlich bei einer Rede die Forderung der Nationalisten, indem er eine Einigung Marokkos unter ihm forderte, ohne dabei die Kolonialmächte zu erwähnen. Also war klar, dass Frankreich hier jetzt langsam Probleme kriegt. Die Verhandlungen scheiterten dann auch zwischen Frankreich und Mohammed dem V. und auch der Druck oppositioneller Berberstämme unter dem pro-französischen Pascha von Marrakesch, Tiami al-Glawi, also waren erfolglos Und dann wurde Mohammed V. 53 abgesetzt. Und sein Exil verbrachte er dann auf Korsika. Und an seiner Stelle wurde dann von den Franzosen sein Onkel eingesetzt, der als Marionettenherrscher 53 bis 55 galt. Und dann gab es aber so viele Proteste und Unruhen der Bevölkerung, dass Mohammed V. aus seiner Verbannung zurückgeholt und wieder erneut intronisiert wurde. Und dann musste nämlich Frankreich 56 die Unabhängigkeit Marokkos anerkennen und auch Spanien räumte bald darauf dann das besetzte Nordmarokko. So, Mohammed V. wurde 57 dann zum König proklamiert.
Ja.
Proklamiert. Nachfolger wurde sein Sohn Hassan II., ne?
Genau.
Du erinnerst dich wieder, genau so.
Eieiei.
Jetzt, genau.
Und Mohammed hatte die Tochter, die mit Malika gespielt hat.
Mohammed Ufkir hatte, ach so, ja, Mohammed V.
Gab zwei Mohammeds, ne?
Ja, 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 ja.
Der Vater von Malika ist ja auch Mohammed. Deswegen,
ja, ja, genau.
Okay. Mohammed V. Hat die Tochter, Hassan sein Sohn. Okay,
mhm. Genau.
Verstehe.
So,
also
ja.
Mit anderen Worten, der Mohammed war gegegen Frankreich.
Nee, war Mohammed V.
Mohammed V. war gegen Frankreich und Malikas Vater war
Pro-Frankreich, genau. Und wie von der französischen Regierung beabsichtigt, reduzierte Mohammed Oufkir den Einfluss der Armée de Libération Nationale Marocain zugunsten des Volkes zur Legitimierung von Parteien und errichtete ein Polizeiüberwachungsregime. Sein Verhalten brachte ihm übrigens 1965, ich rede jetzt hier vom Papa von Malika, den Ruf des Schlechters ein. Mit Frankreich sympathisierte er und bekam auch seitens Frankreich übrigens trotz Verurteilung in Paris, es gab da noch eine Geschichte, dass er für den König einen Oppositionellen dann umbringen sollte und sich mit dessen Geld dann bereichert hat. Und das wurde von den Franzosen, das wussten sie, haben ihn aber in Paris in seiner Abwesenheit des Mordes dann beschuldigt. Aber es ist nichts passiert, es gab keine Konsequenzen. Der ist in Frankreich und Paris ein- und ausgegangen.
Also, der Mann hat auf jeden Fall Dreck am Stecken. Ne? Der ist jetzt nicht
Das ist nicht der liebe Daddy.
Okay.
Genau. Also 1967 wurde Oufkir Innenminister, also ne, danach und zunehmend unentbehrlich für das Unterdrückungsregime von Hassan II. Ne? Also
ja.
Mohammed ist jetzt abgedankt, nicht mehr da, jetzt ist sein Sohn.
Der ist doch tot, der stirbt.
Ja, genau. Ja, und deswegen hat dann, hat der Sohn Hassan II. Dann übernommen. Und Oufkir ließ für ihn dann Gewerkschaften und religiöse Einrichtungen überwachen. Er ließ jeden politischen Protest auch gewaltsam unterdrücken. Und die Regierung ließ sogar unter Hassan dann auch die Bevölkerung bespitzeln und beschränkte die Repression nicht auf gesetzliche Maßnahmen, sondern verschleppte und ermordete zahlreiche Menschen. Also nicht so demokratisch.
Okay, und das hat also Malikas Vater erst mitgemacht, aber ich habe auch irgendwo gelesen, dass er, so vermutete Malika zumindest, sich dann irgendwann immer weiter von diesem Hassan entfernt hat. Und sie spekulierte, dass er eine konstitutionelle Monarchie errichten wolle und hat dann eben mit Hilfe der königlichen Luftwaffe eben diesen Staatsstreich unternommen. Der leider der schlug fehl. Also.
Ja, es gab noch vorher einen Putschversuch von Schkirat am Geburtstag von Hassan II. Und da den verbrachte Oufkir mit Hassan zusammen. Und danach hat Hassan ihn beauftragt mit der Leitung der Verfolgung der Verschwörer. Und er wurde damit dann auch Generalstabschef und Verteidigungsminister in der Regierung. Und dann gab es aber ein Jahr später genau das, was du schon angekündigt hast, den Putschversuch in Marokko, wo 5 französische Kampfjets das Flugzeug von Hassan II. Auf dem Rückflug von Paris abfingen und dann auch beschossen. Und der Pilot, also dann hat sich gab es eine Fallgrube, nenne ich das jetzt einfach mal so aus meiner Perspektive, denn der Pilot des Königsflugzeuges, so nenne ich das jetzt mal ganz platt, meldete über Funk, dass der König tot sei und hat dann die beschädigte Maschine gelandet und die Piloten der Kampfjets nahmen einen Hubschrauber und verschwanden nach Gibraltar, wo sie um politisches Asyl baten und Oberst Amokrane, einer der Attentäter, nannte dann als Hintermann des Attentats explizit den Vater von Malika. Okay. Und darauf hat Hassan ihn dann in den Palast bestellt und ließ ihn dann töten. Und anschließend verbreiten, dass Ufkir durch Schüsse in Leber, die Lunge, in den Bauch, den Rücken und in den Hals Selbstmord begangen habe. Mhm, wie auch klar. immer das ja, ja. dann möglich sei. Mhm. So, merkst das ist die selber, gesamte...
Ne? Ja, ja. nee, Spaß beiseite. Die hatten noch ein bisschen Zeit genau. zu trauern, die ganze Familie. Und irgendwie so eine 4-monatige Trauerzeit oder so, ne?
Ja, also das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe dann also nur das jetzt sozusagen zusammengefasst als gesamte Hintergrundgeschichte, warum nun...
Das war total wichtig. Mhm.
Warum die Familie nun jetzt von General und Innenminister Mohamed Ufkir ins Gefängnis gesteckt wurde. Und zwar auch in unterschiedliche und ja, in Summe 20 Jahre von Malikas Leben, die für immer verloren waren. Und Malika, die 18,5 Jahre alt war, als sie wegen der Verbrechen ihres Vaters festgenommen wurde, fühlt sich um die besten Jahre ihres Lebens betrogen. Ne? In denen hätte sie studieren, reisen, lieben, eine Familie gründen können. Die sind einfach gestohlen.
Und ja, sie ist ja noch jung gewesen, noch jung genug gewesen, um eine Familie zu gründen. Aber trotzdem, das ist ja, du musst ja erstmal klarkommen, wenn du rauskommst. Ne? Du musst ja irgendwie wieder.
Ja, so. Rein theoretisch. Also sie war nach diesen Foltern und dieser Gefängnisaufenthalt nicht in der Lage, mehr Kinder kriegen zu können.
Ach so.
Also sie hat zwei Kinder dann adoptiert, aber da komme ich dann am Ende dazu. Also ihre Geschwister, und das fand sie noch am schmerzlichsten, verloren ja ihre Kindheit und die Jugend. Mhm. Und die brutalen körperlichen und emotionalen Schmerzen, die sie erlitten haben, machen ihnen für den Rest des Lebens Angst. Und erstaunlicherweise gelang ihnen es dennoch, all dies zu überleben. Also Krankheiten, Unterernährung, Hunger und ja sogar Selbstmordversuche, darüber hatten wir uns ja auch schon unterhalten. Nach 11 Jahren in Bir Jadid, dem schlimmsten der verschiedenen Gefängnisse, in denen sie waren, können 4 Geschwister durch einen Tunnel entkommen. Den haben sie gegraben mit einem Löffel und einem Deckel einer Sardinendose. Und nachdem sie ein paar Tage durch das Land gerannt sind, erreichen sie einen französischen Radiosender. Und von diesem Moment an ist der Druck der internationalen Gemeinschaften so stark. Und der König lässt schließlich den Rest der Familie frei. Allerdings sagt sie auch, sie sind erst zu einem Bekannten geflüchtet, der so ängstlich war, dass er ja, dem Regime Bescheid gegeben hat.
Nochmal vielleicht ganz dramatisch. Mhm. Sie mussten ja die Mutter zurücklassen. Ne? Die,
ja,
sie
stimmt.
haben irgendwie dann beschlossen, okay, wir graben uns durch diesen Tunnel und haben das, also das muss man sich mal vorstellen, mit den bloßen Händen und eben diesen Utensilien, die du genannt hast. Und dann beschreibt sie auch wieder ein englisches Zitat, weil es eine BBC-Quelle ist. My mother shook my hand and she was crying a little when she told me, don't forget, they are also your children, so try to save them. Und sie ist ja wirklich auch so in die Rolle geschlüpft, die große Schwester, aber sie hat auch immer versucht, weil du gerade sagtest, wie überlebt man das eigentlich, ne? Und vorhin hattest du auch diese Bildung genannt. Sie hat einfach sich Geschichten ausgedacht. Sie hat jeden Tag gedacht, ich muss die irgendwie am Denken, am Spielen, am wie auch immer halt. Also ich bin hier diejenige, die ihnen die Kindheit zumindest ein Stück weit ermöglichen kann, indem sie ihrer Fantasie nachgehen, all das sich vorzustellen, was gerade nicht hier ist. Ne? Also das ist wirklich...
Ui. Und dann dann das absolute Kontrastprogramm, auch wahnsinnig, also ich habe gerade Gänsehaut, weil ich darüber reden möchte, aber irgendwie nicht weiß, welche Worte ich greifen soll. Also sie hat auch eine qualvolle Nacht im Jahr 1986 beschrieben, als die Familie gemeinsam versuchte, sich umzubringen, indem sie sich gegenseitig halfen, ihre Adern mit Blechsplittern und Stricknadeln zu öffnen. Mhm. Und sie schrieb dazu, dass in dieser Nacht sind wir alle auf die andere Seite gegangen. Ich weiß nicht, welche Kraft, welche Energie uns zum Überleben getrieben hat. Und der Schock über das, was sie in dieser Nacht erlebt hatten, der trieb sie weiter. Sie hatten einen Grad der Verzweiflung erreicht, von dem sich viele von uns eigentlich nie erholen würden. Ja? Mhm. Und ihre einzige Hoffnung bestand darin, zu entkommen. Und Malika kommentierte das auch wie folgt. Wir waren keine wirklich normalen Menschen. Wir hatten 47 Tage lang nicht richtig gegessen. Wir wussten, dass wir etwas tun mussten, bevor wir starben. Mhm. Ja, und dann haben sie diesen Tunnel angefangen zu graben. Mhm. Das Streben nach Freiheit, ja, genau, wurde dann halt ein bisschen getrübt durch das Zurücklassen der Mutter. Und der Freund, der sie dann, ein ängstlicher Freund, der sie dann den Behörden über ihren Aufenthaltsort informierte oder verriet. Und obwohl sie nie wieder ins Gefängnis zurückkehrten, wurden sie dann auch die nächsten 4 Jahre in Marrakesch unter Hausarrest gehalten. Und 1991 gehörten sie dann zu den 9 politischen Gefangenen, die freigelassen wurden. Aber man hat ihnen die Pässe und auch das Visa verweigert und so blieben sie weiter Gefangene des Landes.
Ja.
Erst 1996, als die Regierung ihnen offizielle Dokumente zukommen ließ, hatte Malika das Gefühl, dass die Tortur zu Ende ging.
Und trotzdem, also sie beschreibt das dann danach so, ich war frei und doch nicht frei. Ne? Dieser Kerker im Kopf ist immer bei dir. Du kannst das nicht, du wirst das nie wieder los. Und auch, sie sagte, sie hat, also zumindest die eine Quelle, die ich da noch gelesen hatte, keinen wirklichen engen und regelmäßigen Kontakt mit den Familienmitgliedern dann gepflegt, weil jedes Mal, wenn sie die gesehen hat, triggerte das diese Erinnerung, ne, dass man so als Leidensgemeinschaft dieser Zeit, die so lange währte, dass man das eher dann doch ein bisschen ein Stück weit verdrängen möchte und das nicht an sich ranlassen möchte. Aber es ist einfach so, ja.
Und das ist ein Leben, das viele von ihnen einfach vergessen möchten. Ne?
Und sie hat geheiratet und dann, du sagtest vorhin, sie hat doch Kinder adoptiert. Ne? Mhm. Sie hat noch 2 Kinder adoptiert.
Sie hat 2 Adoptivkinder und ist halt nicht in der Lage, Kinder zu bekommen, aber hat trotzdem sich ja dann für Kinder entschieden in Form einer Adoption. Und ich fand auch nochmal spannend, weil sie wurde dann gefragt, als König Hussein 1999 dann starb, also der zweite, welche Gefühle das für sie hervorruft, weil er ja rein theoretisch irgendwie doch schon der Vater auch mit war. Und dann hat sie auch gesagt, nein, also er war ja nicht wirklich mein Vater, aber er war ein Teil meines Lebens. Und sie hat es dann mit ihrer Ehre und meiner Würde oder ihrer Würde gleichgesetzt und gesagt, es fühlt sich an, als würde ein Teil oder meine Ehre und meine Würde mit ihm gehen. Und dass sie versucht, nicht an ihn zu denken, aber an das Land und versucht zu vergessen. Denn alle Demokratien haben schwarze Seiten in der Geschichte. Und wenn sie ihr Land wirklich lieben, müssen sie die Seiten umblättern. Es ist nicht die Seite für Marokko, sich der Wahrheit zu stellen, aber wir müssen nach vorne und nicht nach hinten blicken. Und es ist schrecklich für Leute wie mich, die in Folter und Gefängnis gelebt haben. Wenn sie ihr Land lieben, müssen sie nach vorne schauen und nicht in der Vergangenheit verweilen.
Also keine Rache. Ne? Also das ist schon bemerkenswert und auch total ambivalent. Ne? Dieses unfassbare Leid und trotzdem eine, also die Personen brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Die waren Teil eines politischen Systems und konnten offensichtlich nicht anders, so wie sie das dann im Nachhinein bewertet. Und trotzdem, ne, dass dann doch noch so eine Liebe zum eigenen Land da ist und dieser Sehnsucht, wieder nach Hause zurückzukehren und in die Heimat. Also das ist so.
Ja, aber es hat sich, also sie lebt ja inzwischen jetzt auch, ne, wie eingangs gesagt, in Miami und Marrakesch. Und es hat sich ja auch noch in Marokko einiges getan. Ne? Also die Verfassung von 1992 wurde zuletzt ja 96 und 2011 nochmal geändert. Marokko ist eine nominelle konstitutionelle Monarchie. Derzeitiges Staatsoberhaupt, seit 99 König Mohammed VI., Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Und er hat auch, weil das Volk auf die Straße gegangen ist, auch noch ein bisschen mehr Rechte abgegeben, wenn man es jetzt mal sehr platt formulieren will. Da könnt ihr euch gerne noch mal ein bisschen weiter belesen und
wie das recherchieren. Wie das in Marokko heute ist. Ne? Also das ist schon unglaublich kompliziert und danke, dass du uns da so durchgeführt hast, was da überhaupt in der Vergangenheit war. Ne? Kolonialmacht Frankreich, Bestrebungen, da irgendwie sich von dieser Macht zu lösen und König, Sultan, oh Gott, man kommt ja dann doch irgendwie auch ein bisschen durcheinander. Ne? Aber im Hier und Heute gibt es ein bisschen eine leichte Öffnung, so wie ich das jetzt verstanden habe von dir. Und auch die Hoffnung, dass da sich ein bisschen was tut hin zu einer freiheitlicheren Gesellschaft, in dem das Volk doch ein Stück weit mehr Rechte erhält. Genau.
Genau, und immer noch trotzdem mit Vorsicht auch. Also die Regierung reagiert teilweise sehr intolerant auf Meinungen oder Informationen, die als Angriff auf die Monarchie gewertet werden. Also Amnesty International sieht da die das Recht auf Meinungsvereinigungs- und Versammlungsfreiheit im Zusammenhang mit der staatlichen Sicherheit stark eingeschränkt. Also es gibt Menschenrechtsverteidiger und Journalisten, aber auch andere Personen, die strafrechtlich verfolgt wurden oder werden, weil sie Korruption angeprangert und die Behörden kritisiert hatten oder hätten, ne?
Genau. Also sie ist mit halbem Fuß ja wieder zurück, ne? Sie ist in Marrakesch oder lebt da ein Stück weit, also ja, weißt du, wie es ihr heute geht? Du hattest vorhin gesagt, es geht ihr gut. Sie hat ja danach nichts mehr veröffentlicht, ne? Man kann jetzt auch nicht so richtig sagen, hat sie sich irgendwie politisch engagiert oder so, da habe ich jetzt auch nichts dazu gefunden.
Feststeht. Nee, aber ich glaube, sie erzählt ihre Geschichte und ich glaube, das ist extrem wichtig. Ja. Und eine Buchkritik, da gab es auch jemand, die dann gesagt hat, wie ist es, durch die Straßen von Paris, Marrakesch, Miami oder New York zu laufen, wenn einem die Angst nach wie vor im Nacken sitzt, wie schwer fällt es zu akzeptieren, dass sie niemals eigene Kinder bekommen kann, soll sie Nawal und Adam, so heißen die beiden Adoptivkinder, von ihrem schrecklichen Märtyrium erzählen. Also ich meine, die Adoptivkinder wissen es mit Sicherheit, spätestens dann, wenn sie die Bücher von ihr lesen. Aber ich glaube, dass immer und wieder aufarbeiten und trotzdem nach vorne schauen, ich glaube, das ist eine gute Mischung. Und ich glaube, irgendwann muss sie komplett versuchen abzuschließen mit der Vergangenheit, weil sonst bewegst du dich ja immer und immer wieder in deinem Traumata.
Ja, das geht ja gar nicht, ne? Also du hast die, das wird ja immer Teil von ihr sein. Ich meine, bevor sie gefangen war, ist sie von ihrer Familie entrissen worden. Da war sie 5, da war sie auch noch total klein. Ich meine, das traumatisiert dann schon. Und hat sie ja auch dazu als Teenager fast gebracht, dass sie sich das Leben genommen hat. Also das ist schon traumatisierend. Und dann brauchen wir gar nicht drüber reden, 20 Jahre in so einem Kerker zu sein und wirklich das Schlimmste zu erleben, was man einem Menschen antun kann, das wirst du nie wieder los. Du kannst nur versuchen, damit umzugehen und das ist ihr ja auch gelungen. Also definitiv, wie kaum eine andere, ist die Bezeichnung starke Frau auf diese zutreffend. Das muss man alles erlitten haben. Wir haben ja immer so unsere kleine Definition, oder ich zumindest, was finde ich, ist eine starke Frau, sich für etwas einzusetzen, was größer ist als man selbst. Das ist jetzt in diesem Fall eher bezogen auf Stärke, Leid überwinden und trotzdem stark daraus hervorgehen. Ne? Das würde ich jetzt da definitiv zu Stärke mitzählen. Sie ist definitiv auch ein Vorbild. Also sie hat sich für ihre Familie eingesetzt. Sie hat überlebt, auch weil sie wusste, ich muss für andere mit stark sein. Ne? Und ja, mir fehlen so ein bisschen die Worte am Ende dieser Folge, die
aber mich echt. Aber ich würde auch tatsächlich jetzt einfach am liebsten die Folge beenden, weil ich glaube, dass das, was wir alles jetzt vorgebracht haben, muss erstmal sacken.
Ja, du sagst es. Punkt.
Das ist echt ganz schön viel Holz, ja. Ach, liebe Katrin, danke auch nochmal an Emma für die Einreichung. Und auch von mir. Wir sagen danke und freuen uns auf den nächsten Donnerstag. Ich weiß keinen besseren Übergang, Katrin. Ja. Freuen uns auf den nächsten Donnerstag. Welche Person wirst du mir vorstellen?
Natürlich weiß ich, wen ich vorstellen werde. Auch ein ziemliches Brett, aber auch eine Frau, die man geschichtlich erstmal einordnen muss. Und ich tue mein Bestes, das werdet ihr dann hören. Und zwar handelt es sich um Rosalia Luxemburg, auch besser bekannt als Rosa Luxemburg, die ja nun kürzlich ihren Todestag hatte, an dem sie ermordet wurde. Und die stelle ich euch nächsten Donnerstag vor. Da freue ich mich schon drauf und habe auch jetzt schon ein bisschen Schiss, muss ich ganz ehrlich sagen.
Och, ich freue mich auch. Ja. Das wird bestimmt spannend.
Bestimmt lehrreich und auch viel zum Nachrecherchieren. Aber an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, Kim, für die Vorstellung von Malika Ufkir. Folgt uns gern auf Spotify, hinterlasst eine Bewertung in Form von Sternen, klickt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst, hinterlasst eine Rezension oder schreibt uns alles in den Shownotes.
Richtig gut, Katrin, danke für den Hinweis. Alles klar. Ihr Lieben, macht's gut da draußen.
Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.